Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Deep Dive Bayreuth. Wir schauen mal wieder unter die Oberfläche der Forschung an der Uni Bayreuth und tauchen heute ab in einen Bereich, der uns früher oder später alle betreffen könnte.
Um was geht's heute eigentlich?
Wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, wie wir die Pflege älterer Menschen in Zukunft gestalten wollen, wie wir uns mit dem Pflegethema generell auseinandersetzen und wie wir hier insbesondere eine europäische Lösungsperspektive einnehmen können.
Dann stell dich doch mal vor, wer sitzt mir heute hier gegenüber?
Ich bin Sebastian Schmidt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hier an der Uni Bayreuth und bin insbesondere am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften beschäftigt. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Sportmedizin und habe hier verschiedene Stationen durchlaufen, bis ich an die Uni Bayreuth kam und mich dann eben verstärkt bzw. primär mit dem Bereich der Gesundheitsökonomie beschäftigt und hier letztendlich dann promoviert und bin nun im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung letztendlich in der Lehre und Forschung hier in der Uni Bayreuth tätig.
Prävention ist ja ein großes Thema, also nicht nur an der Uni und in der Forschung, sondern vor allem auch in der Gesellschaft. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt eine europäische Perspektive einnehmen. Wieso reicht denn eine deutsche Perspektive nicht?
Ja, es geht einfach darum, im Rahmen der Europäischen Union hier eben die unterschiedlichen Länder und damit eben verbunden auch die unterschiedlichen Voraussetzungen, Barrieren, Hürden etc. eben gemeinsame Lösungen zu finden, wovon letztendlich dann auch die europäischen Partner bzw. die einzelnen Mitgliedstaaten eben auch gemeinsam profitieren können. Mit anderen Worten, dass man kurz gesagt das Rad nicht neu erfindet, sondern eben vorhandenes Wissen, vorhandene Evidenz, die wir eben generieren, dass wir durch wissenschaftliche Methoden eben so aufbereiten, dass auch andere davon nutzen oder einen Profit von tragen können und damit am Ende des Tages gesellschaftlich insgesamt natürlich ein Mehrwert entstehen kann.
Jetzt sagst du gesellschaftliche Barrieren, gemeinsame Barrieren. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer formulieren? Von welchen Barrieren sprechen wir da?
Also in dem Bereich, in dem ich mich jetzt oder über das wir reden, ist ja der Pflegebereich, beziehungsweise im Englischen sagen wir Long-Term Care, wobei der Care-Begriff hier nicht ausschließlich auf die Berufsgruppe der Pflegerinnen und Pfleger oder der Pflegeprofession zu richten ist, sondern eben alle medizinischen und sozialen Berufsgruppen im Grunde genommen umfasst. Und hier gibt es unterschiedlichste Barrieren, die letztendlich in der Versorgung bei den einzelnen Patientinnen und Patienten dann auch spürbar ankommen. Sei es beispielsweise finanzielle Barrieren, dass also Leistungen nicht in Anspruch genommen werden können oder andere räumliche Barrieren, beispielsweise wenn Menschen, ältere Menschen vor allen Dingen, zum Beispiel im ländlichen Raum wohnen und dadurch in Anführungsstrichen von der Versorgung, die vielleicht eher in den Städten, in den großen Städten zentralisiert ist, ein Stück weit abgeschnitten sind.
Jetzt sagt man ja in der Forschung häufig, wir haben das getestet irgendwie im Labor. Bei euch ist es natürlich schwierig zu sagen, wir haben das mal ausprobiert, weil es geht ja um den Menschen. Wie sieht denn so eine Forschung aus? Also gibt es dann Interviews mit den Leuten oder ist es eher sehr theoretisch?
Genau, also in dem Forschungsprojekt verfolgen wir verschiedene Ansätze, klassischerweise organisiert in Arbeitspaketen. Wir sind insgesamt 9 internationale Partner an unterschiedlichen Standorten, darunter Tschechien, Österreich, Spanien, Portugal, Dänemark und Deutschland. Und wir haben eben in diesen Arbeitspaketen verschiedene Methoden, die wir eben einsetzen. Klassischerweise beginnt man in der Regel mit Literaturarbeiten. Man schaut sich das erstmal an. Das ist so der aktuelle Stand letztendlich zu dem Thema, was gibt es bereits, welche Evidenz bzw. auch welche Erkenntnisse können wir aufsatteln. Ja. Und das haben wir dann genutzt, um sozusagen eine Grundlage zu schaffen, um dann eigene empirische Forschungsdaten zu generieren, zu gewinnen. Wir haben unter anderem eine Interviewstudie durchgeführt im 4-Partner- oder in 4 Beispielländern, müssen wir in dem Moment oder in dem Kontext sagen. Wir haben also hier eine longitudinal angelegte Interviewstudie durchgeführt.
Longitudinal? Was bedeutet das denn?
Genau, das bedeutet, dass wir Menschen, ältere Menschen und die Menschen, die die Pflege letztendlich oder die Versorgung übernehmen, mehrfach befragt haben, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten, um eben hier nicht nur einen einzelnen Punkt sozusagen der Versorgung oder der Situation abzudecken, sondern eben einen Verlauf abzubilden. Das bedeutet longitudinal. Das haben wir durchgeführt. Wir haben darüber hinaus Policy Roundtable Workshops durchgeführt mit relevanten Stakeholdern, weil es natürlich in diesem Bereich auch darum geht, ja, wie wir sagen, Recommendations oder Policy-Empfehlungen am Ende des Tages zu erarbeiten, beziehungsweise der Europäischen Kommission dann eben vorzuschlagen. Und das ist ein Punkt, der ganz zentral und wichtig ist in dem Forschungsprojekt hier. Wir versuchen eben diese Probleme, die wir in der Langzeitversorgung, also im Bereich Long-Term-Care haben, in einem partizipativen Ansatz zu bearbeiten, beziehungsweise Lösungen zu entwickeln. Und wir nennen das Ganze Co-Design und Community Engagement Methods. Mhm. Also wir wollen letztendlich versuchen, Lösungen für Probleme zu entwickeln oder Lösungen zu finden für Probleme, aber ohne die Lösung zu stark vorzugeben. Weil wir eben sehen, dass diese Top-Down, also von oben herab, Ansätze zwar wichtig sind und auch notwendig sind, aber trotzdem eben unter der Voraussetzung, dass eben doch die Individualität der einzelnen Länder, der Regionen, der Versorgungskontexte und am Ende des Tages auch der Menschen, die dort beschäftigt sind, die dort arbeiten, die die Versorgung leisten, braucht es einen gewissen Spielraum, eine Flexibilität. Und deswegen versuchen wir eben in diesem Kontext eben gemeinsam mit den Akteuren Lösungen zu erarbeiten bzw. zu entwickeln.
Jetzt hattest du gerade angesprochen, dass es verschiedene Voraussetzungen ja gibt pro Land. Also das Gesundheitssystem sieht ja auch überall anders aus. Also wenn man sich so das vorstellt, in vielen südlicheren Ländern ist es ja eher so, dass man da so auf die Familie setzt. In Deutschland ist es doch sehr kassengetrieben, würde ich jetzt mal sagen. Also da gehen wir schon eher mal auch ins Altersheim oder in eine Pflegeeinrichtung, was jetzt zum Beispiel in Italien oder Spanien gar nicht so gang und gäbe ist. Wie kann man das denn dann unter einen Hut bekommen, obwohl es so grundsätzlich verschiedene Voraussetzungen gibt?
Also wir versuchen hier, das ist auch so eine schönes Moment, was wir in dem Projekt eben verfolgen, dass wir interdisziplinär versuchen, die Fragen, die eben vorhanden sind, eben zu bearbeiten. Das heißt, wir haben Medizinerinnen und Mediziner, wir haben Soziologen, wir haben Volkswirte, also unterschiedliche Expertinnen und Experten, die natürlich auch durch ihre Ausbildung unterschiedliche Methoden nutzen. Und wir versuchen eben hier dieses Methodenportfolio zusammenzustöpseln, um am Ende den Blick oder verschiedene Perspektiven letztendlich auf diese Fragestellungen einzunehmen. Und was wir in dem Kontext gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, zunächst erstmal zu definieren, wie eigentlich dieser Long-Term-Care-Bereich, wie wir das organisieren können. Und wir haben uns hier auf den Begriff Ökosysteme geeinigt, dass wir also versuchen zu beschreiben, erstmal zu definieren, was überhaupt ein Ökosystem ist und welche Komponenten letztendlich, und du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel die Finanzierungssituation, die ist in den Ländern unterschiedlich und damit ergeben sich unterschiedliche Problemfelder. Und wir haben in diesem Ökosystemgedanke letztendlich verschiedene Bereiche identifiziert und eben versuchen zu beschreiben, wie diese unterschiedlichen Bereiche letztendlich zusammenwirken. In dem Fall haben wir jetzt konkret das nach einer gesundheitsökonomischen Perspektive ausgeprägt. Wir haben also eine Mikroebene definiert, wo sich eher die individuellen Personen letztendlich wiederfinden sollen. Dann haben wir eine Mesoebene, das ist so das operative Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir die Makroebene, ne, das sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, normative Maßgaben, die wir definieren. Und wir versuchen hier in diesem Ökosystemgedanke letztendlich eine Struktur aufzubauen, an der sich alle Akteure wiederfinden im ersten Schritt. Und dann eben die Frage danach gerichtet, an welchen Stellschrauben kann ich jetzt eigentlich als Meso-Akteur, denn das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir eben aufgreifen, schrauben und ja, wo kann ich was verändern, in Anführungsstrichen, damit die Versorgung, die ich eben tagtäglich leiste, am Ende personenzentrierter, denn das ist ein wesentlicher Punkt, den wir hier aufgreifen, dass wir also die Langzeitversorgung personenzentriert gestalten möchten und integriert.
Und was bringt das?
Wir wollen versuchen, die Gesundheitsversorgung für ältere Menschen grundlegend so zu verbessern, dass sie personenzentrierter ist. Vielleicht das nochmal an der Stelle. Was bedeutet das? Wir wollen versuchen, in diesem Long-Term-Care-Bereich, der vermutlich die meisten von uns früher oder später auch persönlich betreffen wird. Vielleicht hat der ein oder andere schon Berührungspunkte, wenn zum Beispiel Familienangehörige zu Hause gepflegt werden etc. pp. Und bei der personenzentrierten Versorgung ist es eben so, dass wir versuchen wollen, den Menschen als Individuum besser zu verstehen. Das bedeutet in der Versorgungspraxis, dass wir eben nicht den Menschen als Patient in Anführungsstrichen oder auf einen Patienten reduzieren, der Krankheiten hat, die versorgt werden müssen, sondern dass wir letztendlich den Patient oder den Menschen, der dahinter steht, eben mit seinen individuellen Bedürfnissen, seinen Präferenzen, die er hat, seinen Lebensumständen, dem gesamten Kontext, dem Ökosystem, in dem er oder sie sich befindet, eben mit aufzugreifen, um letztendlich eine zufriedenere Versorgung, eine bessere Versorgung zu gewährleisten.
Wie kann man dann vom Individuum ausgehend eine Lösungsmöglichkeit für die gesamte Gesellschaft erarbeiten?
Hier ist im Grunde genommen, was ich eben kurz schon angedeutet hatte, die Organisation des Ökosystems ganz relevant, weil das Individuum, also die zu pflegende Person, ältere Menschen und eben deren Angehörige befinden sich ja in dem Fall in einem Versorgungskontext. Und dieser Versorgungskontext ist eben in der Mesoebene, also in einer Mittelschicht sozusagen, in einer operativen Ebene angesiedelt. Und die Idee ist jetzt hier, den Akteuren, die sich in dieser Mesoebene befinden, also relevante Stakeholder, zu identifizieren letztendlich und gemeinsam mit diesen Stakeholdern Impulse zu geben, wie sie die eigene Versorgung letztendlich, das kann in einem Pflegeheim sein, in einem Altenheim, das kann in unterschiedlichsten Kontexten letztendlich stattfinden, wie sie die eigene Versorgung eben so gestalten können, dass eben die Menschen, die sie versorgen, zufriedener sind, dass die Bedürfnisse entsprechend berücksichtigt werden. Natürlich unter der Maßgabe, dass es kein, ich sag's mal vorsichtig, kein Wunschkonzert ist. Man kann nicht alles ermöglichen, aber vieles.
Und jetzt hattest du am Anfang gesagt, jetzt habt ihr so ein Arbeitspaket aufgeteilt. Wie lange dauert denn das Projekt? Wo steht ihr gerade? Und welche Arbeitspakete liegen denn konkret in Bayreuth? Weil das waren jetzt, glaube ich, 9 Partnerinstitutionen, die dabei sind.
Ja, das Projekt hat im März 2024 begonnen und endet Februar 2027. Das heißt, wir haben schon einen Großteil der Arbeit geleistet. Wir sind im Endeffekt jetzt auf der Zielgeraden angekommen. Die Universität Bayreuth leistet hier einen ganz wesentlichen Beitrag, weil wir eben als Konsortialführer nicht nur eigene Workpackages mit begleiten, sondern eben diese Konsortialführerschaft innehaben. Das bedeutet, dass wir also auch diese Koordinationsfunktion, die Abstimmung zwischen den Arbeitspaketen auf einer inhaltlichen Ebene, das ist ganz wesentlich, aber eben auch so die klassischen Projektmanagement-Aufgaben, was so die Organisation von Veranstaltungen, von gemeinsamen Arbeitstreffen eben hier mitgestalten und mitorganisieren.
Und ganz am Schluss soll es dann, jetzt hattest du das Thema Veranstaltungen angesprochen, gibt es dann so ein großes Get-Together, wir haben es geschafft und das sind die Ergebnisse, oder ist es eher was Schriftliches, das geben wir jetzt an die EU weiter, weil die uns den Auftrag gegeben haben und dann hoffen wir, dass daraus was wird?
Beides. Die Ergebnisse werden selbstverständlich verschriftlicht. Das ist ganz klar. Es gibt bereits erste Publikationen, die Open Access auch verfügbar sind, die über unsere Homepage dann entsprechend runtergeladen werden können. Wir planen auch, Ende des Projektes ein gemeinsames Abschlusstreffen durchzuführen. Hier laden wir entsprechend die interessierte Öffentlichkeit natürlich ein. Wir haben ein Association Board, also ein Expertenboard, was uns letztendlich inhaltlich Feedback gibt zu den Themen, die wir bearbeiten, beziehungsweise auch kritisch einfach auf die Ergebnisse schaut und hier nochmal Impulse gibt, an welchen Stellen wir vielleicht nochmal nachschärfen, beziehungsweise worauf man nochmal blicken sollte. Und hier freue ich mich, dass wir diese Abschlussveranstaltung in Bayreuth auch hier am FAZ durchführen können. Das ist eine internationale Veranstaltung. Und natürlich ist es wichtig, hier die Sichtbarkeit entsprechend für das Thema, für das Projekt, für die Ergebnisse zu erhöhen, zu fördern. Das machen wir in dem Sinne, dass wir Veranstaltungen planen und selber an Veranstaltungen natürlich auch teilnehmen und unsere Ergebnisse dort zeigen. Und am Ende wird es noch einen zweiten Teil geben. Das sind so eher die Materialien, die wir entwickeln, Ergebnisbericht. Und ein ganz wesentlicher Punkt, ein wesentliches Ergebnis, was wir eben in diesem Projekt erarbeiten wollen, ist eine sogenannte Toolbox oder ein Toolkit, was letztendlich den Meso-Akteuren, also den Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleitern von Altenpflegeeinrichtungen, dabei helfen soll, letztendlich dieses Konzept, was wir versuchen zu erarbeiten, in ihrem Kontext letztendlich auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo unser Projekt sich auch vermutlich von anderen etwas abhebt, mit konkreten Tools eben die Akteure dazu zu befähigen, letztendlich mit wissenschaftlicher Evidenz eben ihren Versorgungsrahmen so zu gestalten, dass man am Ende, das ist noch ein Punkt, den wir hier noch vielleicht nochmal besprechen können, was sicherlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannend ist, wie man das Ganze dann auch monetarisieren, also bewerten kann. Denn die Frage ist natürlich, die Versorgung muss gestaltet oder soll gestaltet werden und diese Gestaltung ist nicht für umsonst, die ist nicht kostenlos.
Du hattest gerade das Thema Toolkits für die tatsächlich dann vor Ort arbeiten angesprochen. Was für Tools sind das denn, die man da sich vorstellen kann?
Genau, das sind verschiedene Qualitäten von Tools, wobei ich mit Qualität jetzt nicht gut oder schlecht meine, sondern es sind unterschiedliche Ansprüche, die diese Tools erfüllen sollen. Wir haben hierzu 5 Module vorgeschlagen, beziehungsweise im Konsortium diskutiert. Das erste Modul, da geht es darum, das ist eher um ein Verständnis zu schaffen. Denn wir haben natürlich in diesem Themenkomplex viele, viele Bereiche, die vielleicht für den einen oder anderen neu sind, beziehungsweise wo man sich erstmal verorten muss. Was heißt eigentlich personenzentrierte Versorgung? Was ist integrierte Versorgung? Wie kann ich, was bedeutet Co-Design? Und all diese Fragen beziehungsweise Themenbereiche müssen erstmal auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Ja. Mhm. Das heißt, das erste Modul ist eher, ist in Anführungsstrichen ein Wissensmodul, wo es darum geht, Dinge zu lernen und besser zu verstehen. Und wenn ich eben als Akteur, als Meso-Akteur dann sage, ja, hey, das ist eine super Sache, das möchte ich gerne auch für meinen Bereich umsetzen, dann gehe ich eher in eine operative Tätigkeit über und muss im ersten Schritt, das wäre dann das zweite Modul, wir nennen das im Moment Assess, also die Frage, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Ja, ich brauche erstmal eine Ausgangsbasis, ich brauche einen Threshold, eine Baseline, wo ich mich selber bewerten, beurteilen kann. Und diese Beurteilung ist auch ein Tool, was wir letztendlich entwickelt haben, also ein sogenanntes Self-Assessment-Tool, dass ich also schauen kann, okay, in welche Bereiche unter Berücksichtigung des Ökosystems gibt es eigentlich, beziehungsweise wie gut oder schlecht bin ich in diesen Bereichen aufgestellt. Das wäre so das zweite Modul. Und dann geht es weiter, denn das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Von dieser Position aus kann ich dann, man würde sagen, eine SWOT-Analyse oder ein Stärken-Schwächen-Profil durchführen. Das heißt, ich kann sehen, okay, in den Dimensionen, in den Items letztendlich bin ich gut. Da würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal etwas weniger investieren und andere Bereiche, da bin ich vielleicht noch nicht so gut. Also lohnt es sich dort erstmal vielleicht zu investieren. Und dann muss ich in das dritte Modul gehen. Und hier finde ich ein Portfolio an unterschiedlichen Templates, die wir erarbeitet haben, die die Meso-Akteure dazu befähigen sollen, eben diese Co-Design- und Community-Engagement-Methoden durchzuführen. Also wie kann ich jetzt eigentlich mit der, zum Beispiel mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die in meinem Pflegeheim sind, in so einen partizipativen Prozess übergehen? Wie kann ich denn die Versorgenden, also die, man würde sagen, im Englischen sagt man die Formal Caregiver, also die beruflich, professionell das durchführen, Ärzte, Pflege, Therapeuten etc. Wie kann ich die eigentlich mit an Bord holen? Und ein ganz wichtiger Punkt in der Langzeitversorgung, in der Langzeitpflege ist eben die informelle Versorgung. Also die Freunde, die Familienangehörigen, Nachbarn, weil auch die natürlich einen ganz wesentlichen Beitrag an der Versorgung haben. Und hier versuchen wir letztendlich den Akteuren, den Meso-Akteuren, es so einfach wie möglich zu machen, mit den Menschen in den Austausch zu gehen und eben gleichzeitig einen Pfad vorzugeben, an dem ich immer noch genügend Spielraum habe, um meine eigenen Ressourcen und Möglichkeiten, die ich eben habe, sei es finanziell, strukturell, personell etc. pp., trotzdem zu berücksichtigen, einzubinden und aber eben diesen Entstehungsprozess, diese partizipative Methodik letztendlich durchzuführen.
Jetzt hört sich das natürlich alles sehr spannend an, aber auch sehr zeitaufwendig. Ich glaube, da kommen wir zu dem Thema Finanzierung, weil es natürlich auch jetzt schon immer heißt, es fehlt eigentlich das Geld für die Pflege. Jetzt soll sowas nochmal ganz anders angegangen werden. Mitarbeiter müssen geschult werden, aber es muss auch mit den Menschen vor Ort anders gearbeitet werden. Wie soll das denn in unserem aktuellen Gesundheitssystem bezahlt werden?
Ja, also die Finanzierung bleibt natürlich bestehen, so wie sie ist. Das ist jetzt nicht der Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Finanzierungsstrukturen aufweichen, sondern es geht am Ende des Tages darum, wie man die Finanzierungsmöglichkeiten, die man hat, möglichst effektiv und effizient nutzt. Und hierfür nutzen wir eben die Sozialrendite. Das ist eine Methode letztendlich, die dazu beiträgt oder versucht, die Frage zu beantworten, welchen gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert letztendlich eine Intervention in diesem Bereich erzeugen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Kommunikationsplattform in meinem Bereich einsetze, profitieren eben mehrere Stakeholder davon. Und dieser Profit oder dieser positive Benefit, den versucht man letztendlich zu monetarisieren, damit man am Ende sagen kann, okay, unsere neue Kommunikationssoftware, mit der erreichen wir so und so viele Leute. Und wenn bei diesen Leuten, wenn die Zufriedenheit beispielsweise sich dadurch verbessert, weil Arbeitsabläufe besser ablaufen oder strukturiert sind oder bei weniger Doppelbehandlungen etc., also all diese Dinge, die wir haben, dann kann man letztendlich hier über diesen SROI, also die Social Return on Invest, letztendlich zeigen, okay, der investierte Euro erzeugt einen höheren Impact.
Wenn der Euro dann in die Hand genommen wird für zum Beispiel eine Software, dann hat nicht nur der Patient was davon. Im besten Fall werden Sachen nicht doppelt gemacht. Vielleicht kriegt dann noch das Familienmitglied entsprechende Infos, die es vorher gar nicht gab oder die in einem zusätzlichen Gespräch geführt werden müssen. Und unterm Strich wird der Euro einfach anders eingesetzt und nicht verdoppelt oder so.
Genau, und es geht im Endeffekt darum, was du gerade gesagt hast, wenn der Familienangehörige beispielsweise dadurch eine Entlastung erfährt. Und diese Entlastung führt ja dazu, dass ich mehr Freizeit habe. Und diese Entlastung, um jetzt bei diesem Beispiel mal zu bleiben, versucht man eben über diese Methodik einem Geldwert zuzuschreiben. Ja? Und dann kann man eben sagen, okay, es lohnt sich, das Tool oder diese Software beispielsweise einzuführen, weil eben andere Akteure auch davon profitieren. Aber wir können dadurch eben zeigen, dass eben die gesellschaftlichen Auswirkungen nicht nur in der einzelnen Versorgungsleistung hängen, sondern dass natürlich auch andere involvierte Personen davon profitieren können und damit eben zeigen, dass es sich aus zwei Seiten lohnt, personenzentriert und integriert die Langzeitversorgung zu organisieren. Nämlich erstens, dass ich am Ende den Mensch in den Fokus rücke und eben seine Bedürfnisse etc. fokussiere, ja. Und auf der anderen Seite ist es eben hier auch so, dass wir zeigen wollen, dass es sich aus einer gesundheitsökonomischen Perspektive lohnt.
Ach, und das ist spannend.
Ich finde einfach, das Thema Gesundheit ist etwas, was uns alle betrifft. Gesundheit ist wirklich ein besonderes Gut. Wir sagen konditionales Gut dazu. Es ist wie Frieden, Freiheit, eben eine Voraussetzung, um sich entwickeln zu können. Und ich finde es spannend, hier Fragen zu beantworten. Natürlich in der Forschung hat man ganz spezielle Fragen, die man sich dann stellt. Aber einfach diesem Thema vielleicht ein Stück weit beziehungsweise Antworten zu finden, damit nicht nur ich am Ende des Tages eine Aufgabe habe, sondern auch etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Denn letztendlich ist es so, Gesundheit ist etwas, dafür braucht es eine Gesellschaft, es braucht einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir alle profitieren davon, wenn wir Verantwortung übernehmen, aber eben auch für andere in diesem Gesundheitsbereich letztendlich auch einstehen beziehungsweise eine Mitverantwortung tragen.
Du hattest gesagt, du arbeitest in der Gesundheitsökonomie. Das ist ja grundsätzlich schon ein interdisziplinärer Bereich. Die Uni Bayreuth ist aber natürlich auch in vielerlei Hinsicht trotzdem wahrscheinlich ein gutes Spielfeld, um noch mehr Partner zu finden. Gibt es jemanden, wo du sagst, auch mit dem würde ich mich gerne mal über diesen Forschungsbereich austauschen oder da wäre noch vielleicht ein anderer Blick drauf ganz spannend?
Es gibt ganz viele Wissenschaftsbereiche, aber auch Persönlichkeiten, mit denen ich mich gerne austauschen würde auf jeden Fall. Im Moment ist natürlich auch die Frage, wie hier die Informatik mit reinspielen kann, perspektivisch. Denn wir sehen natürlich, dass künstliche Intelligenz etc. pp. Auch in der Gesundheitsversorgung, in der Medizin, in der medizinischen Versorgung heutzutage nicht mehr wegzudenken sind an vielen Stellen. Und ich glaube, hier ist es spannend, eben mit dem Fachbereich der Informatik vielleicht mal in den Austausch zu gehen und eben zu schauen, okay, welche gemeinsamen Schnittstellen finden wir hier und wie kann man die gegebenenfalls mit einer gemeinsamen Forschungsaktivität verknüpfen.
Das hört sich doch gut an. Da haben wir schon das nächste Projekt ab März 27. Wenn das hier ausgelaufen ist, dann geht er mal in Richtung KI. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen was über deine Forschung zu erzählen.
Gerne, es war sehr schön.
Und für alle, die uns zuhören, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören.
Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Universität Bayreuth. Moderation und Konzept Jennifer Opel, Schnitt Ole Sack, Sounds, Audio Hub und Hörspielbox.de, Social Media Jürgen Rennecke.